Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Mein Name ist Philipp Hopf, mit dabei Chiara Chossainpour. Und wir sprechen heute über ein Thema, das sich überhaupt nicht gut anfühlt und die allermeisten Leute, wenn sie sich zurückbesinnen an eine, wie ich meine, sehr dunkle Zeit, in der Einschränkungen unserer aller Menschenrechte teilweise so hingenommen worden sind, für alle spürbar waren. Es ist unschön gewesen. Es geht um die Pandemie, aber nicht die alte Pandemie, die Covid-Pandemie, sondern eine neue Pandemie und die Frage, ob denn eine neue Pandemie im Anmarsch ist. Denn es wird ja schon von verschiedenen Seiten sehr laut, sehr medienpräsent davor gewarnt. Es geht um die Vogelgrippe. Und einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Virologe in Deutschland, Christian Drosten, wir blenden es gerade mal ein, hat bereits in den Medien davor gewarnt. Das kam ja bei NTV erst vor kurzem, ich zitiere mal gerade: So etwas hat es vorher noch nicht gegeben, solche extrem großen Ausbrüche bei Kühen. Alle Fachleute sind besorgt, man weiß nicht so recht, wie das jetzt weitergeht, weil man auch keine sehr gute Datensicherheit hat. Und er hat in einem anderen Zitat auch noch gesagt, dass die Mortalitätsrate sehr groß sein könnte, dass das katastrophal sein könnte. Kian, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Was sagst du dazu?
Was für ein Thema, Philipp. Das ist mal wieder wirklich, also wenn ich an die Pandemie denke, ich weiß, dass da extrem viele Menschen eine sehr, sehr negative Zeit mit verbinden, muss ich für mich persönlich sagen, ich verbinde trotz der Umstände eine positive Zeit für mich, weil ich einfach in dieser Zeit mich sehr, sehr stark zusammengerafft habe, was meine eigene Arbeitsmoral und mein tägliches Handeln anging. Ich habe mir in der Zeit sehr, sehr viel vorgenommen. Ich habe die Zeit genutzt, in der wir eingesperrt waren und quasi nicht wirklich am sozialen Leben teilnehmen konnten, um einfach an mich selbst zu arbeiten und weiterzukommen beruflich. Nichtsdestotrotz, ich erinnere mich auch an Situationen, ich glaube, ich habe sogar einen im Podcast erwähnt, wo ich eine Konfrontation mit der Polizei hatte, wo wir abends alleine was essen holen gegangen sind und dann erklären mussten, warum wir das Haus verlassen haben, was absurd ist, wenn man nur dran denkt. Nichtsdestotrotz ist es, wie du schon gesagt hast, ein Eingriff in die persönliche, in die individuelle Freiheit der Menschen gewesen, ein massiver Eingriff. Und wir sind ja in diesem Podcast beide sehr, sehr libertär. Das heißt, uns ist Freiheit sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn sie unter einem Vorwand genommen wird, der so zu dem damaligen Stand auch nicht mal wirklich wissenschaftliches Backing hatte.
Ganz klar.
So, was jetzt hier das nächste Thema ist, wieder nächste Pandemie, Vogelgrippe. Da muss ich vorab schon sagen, zwei Dinge. Erstens, nach der Covid-Pandemie haben wir auch von vielen verschiedenen neuen Varianten gehört. Und jetzt kommt die neue Variante und jetzt kommt die Variante und jetzt muss man sich nochmal impfen lassen. Am Ende des Tages haben wir aber mitbekommen, dass sich über die letzten zwei Jahre hinweg alles immer mehr erleichtert hat. Von einem Zustand der kompletten Eingeschränktheit, sage ich mal, in Flughäfen überall auf der Welt zu einem relativ normalen, freien Leben wieder. Ob das jetzt wieder so ein Fall ist, wo einfach nur viel drumherum geredet wird und dann nichts passieren wird, das können wir beide nicht so beurteilen. Das wollen wir auch gar nicht in diesem Podcast. Wir wollen hier keine Verschwörungstheorien verbreiten und rumschwurbeln und sagen, Leute, macht euch gefasst, sondern wir schauen uns einfach die Meinungen der Experten an, wie beispielsweise einem Christian Drosten, der jetzt hier ja schon wieder davor gewarnt hat, und wollen einfach nur die Leute mit den Informationen präsentieren, wie ich meine, zu einem frühen Zeitpunkt. Wobei man dabei auch sagen muss, das ist der zweite Punkt, den ich hier ansprechen möchte. Philipp, du hast mich ja auf dieses Thema schon viel, viel früher als jetzt angesprochen, sondern schon vor Monaten. Ja. Ich glaube, da hat Drosten noch gar nicht darüber geredet, Korrekt. Oder? Wie bist du eigentlich auf dieses Thema aufmerksam geworden?
Nun, es gibt mehrere hoch angesehene Wissenschaftler, aber ich würde sagen, einer der am meisten dekorierten Wissenschaftler in Deutschland, das ist quasi, wenn du das in der Armeehierarchie sehen würdest, dann wäre das der Vier-Sterne-General, das ist Professor Dr. Wiesendanger. Mit dem habe ich schon mehrere Interviews geführt und wir verlinken mal das letzte, das ich mit ihm geführt habe. Dabei ging es nämlich in großen Teilen um Drosten und es gab Vorgespräche, die ich geführt habe. Und er sagte mir damals schon beispielsweise, dass es absolut bewiesen ist heutzutage, dass Christian Drosten, als er damals rauskam, gesagt hat, ja, wir vermuten alle, Der damalige Covid-Virus ist aus Wuhan von einem Tiermarkt entsprungen, weil die Leute dort irgendwelche exotischen Tiere gegessen haben und so ist es dann vom Tier auf den Mensch übertragen worden. Ihr erinnert euch alle, das war die Story. Zum damaligen Zeitpunkt, ganz am Anfang bei der Pandemie, hat Herr Professor Dr. Wiesendanger sich schon ins Fernsehen gesetzt. Da war er nicht der Einzige, aber mit einer der Ersten. Ein anderer war ein Mann, der jetzt sehr wahrscheinlich der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird, Donald Trump, der auch von Anfang an gesagt hat, das ist nicht von einem Tiermarkt, sondern aus einem Biowaffenlabor freigelassen worden, welches zufällig auch in Wuhan war, beziehungsweise nach wie vor da ist. Das Labor, in dem unterschiedliche Virentypen, an unterschiedlichen Virentypen geforscht wird, kommt ja aus Wuhan. Das hat Donald Trump gesagt, er wurde massiv natürlich dafür kritisiert, hat ein Professor Dr. Wiesendanger hat gesagt, das kommt aus dem Labor, wir können das ganz klar feststellen, von Anfang an. Und dieser Professor Wiesendanger hat im letzten Interview, ich kann euch allen raten, schaut euch das an, hat auch mehrere hunderttausend Klicks. Ihr werdet erstaunt sein. Ich saß mit offenem Mund da, was er gesagt hat, wie er das darlegen konnte, dass sie alle von Anfang an wussten, dass es aus dem Labor gekommen ist, aber wie bei so vielen anderen Themen auch, eine ganz andere Geschichte erzählt haben, weil sie Gründe dafür hatten, zu meinen, dass man der Bevölkerung eine ganz andere Geschichte auftischt, als das, was in der Realität passiert ist. Nämlich, dass es aus dem Labor kam.
Kommen wir zu Dr. Anthony Fauci, der ja auch befragt wurde. Hier folgendes Zitat. Das Wissen, welches wir aus solchen Experimenten, Gain of Function, was ja von anderen auch als Biowaffenforschung bezeichnet wird, das ist ja so ein schöner Begriff, Gain of Function. Viele sagen das ganz offen, das sind Biowaffen. Nochmal, das Wissen, welches wir aus solchen Experimenten ziehen können, wiegt schwerer als das Risiko einer möglichen Pandemie, die dadurch ausgelöst werden könnte. Zitat aus 2012 von Anthony Fauci, der in der Corona-Zeit der wichtigste Berater der US-Regierung war in allen Fragen der Pandemiebekämpfung. Was wissen wir über ihn seit den jüngsten Anhörungen im US-Kongress im Juni 2024, also jetzt vor einigen Tagen?
Ja, es ist in der Tat so, dass Anthony Fauci schon seit ganz langer Zeit ein vehementer Vertreter und auch Befürworter der hochrisikoreichen Gen-of-Function-Forschung war und dass diese Gen-of-Function-Forschung gerade auch mit pandemiefähigen Erregern, natürlich mit Biodefense, ich würde jetzt nicht von Biowaffen offiziell sprechen wollen, also der offizielle Begriff ist ja eher Biodefense, man will sich ja immer verteidigen. Und Biowaffen wären ja schon mal geächtet allein durch die internationale Regulierung aus dem Jahr 1972. Diese Regulierung von damals verbietet ja den Ländern, die zumindest das damalige Dokument mit unterzeichnet haben, eine Biowaffenentwicklung zu machen. Tatsächlich läuft aber diese Forschung unter dem Begriff Biodefense und eben auch im wissenschaftlichen Raum unter dem Begriff Gen-of-Function-Forschung. Und die ist eben hochgradig problematisch. Und diese Diskussion hat eben auch schon 2011, 12 auch im Wissenschaftsraum, auch im politischen Raum verstärkt eingesetzt. Und das hat dazu geführt, dass man sich entschlossen hat, zumindest in den USA ein Moratorium der staatlichen Förderung auszusprechen für diese Gain-of-Function-Forschung. Das war damals zu Zeiten der Obama-Regierung. Anthony Fauci hat aber dieses Moratorium in vielfältiger Weise umgangen. Er hat diese gefährliche Forschung dann sehr konkret eben ausgelagert in viele Länder, unter anderem auch nach China, nach Wuhan. Und das hat er auch letzten Endes in öffentlichen Interviews und Statements begründet damit, dass man diese gefährliche Gen-of-Function-Forschung ja besser nicht in New Jersey oder North Carolina, diese beiden Beispiele hat er genannt, macht, sondern dass man das ja besser auslagern sollte. Das heißt also, er war über Jahre hinweg derjenige, der nicht nur diese gefährliche Virenforschung verteidigt hat, sondern er hat eben durch seine sehr intensive Förderung mit vielen zig Millionen US-Dollar mit US-amerikanischen Steuergeldern diese hochrisikoreiche Forschung betrieben, von denen jetzt 70% der Amerikaner ausgehen, über 70%, dass eben genau diese Experimente diese Katastrophe verursacht haben.
Da will ich einmal kurz einhaken, Philipp, weil das ist ein Gedanke, der mir da direkt in den Kopf kommt. Angenommen, die ganzen Virologen und Experten wussten damals direkt, dass es aus einem Labor kommt, aber man wollte diese Narrative oder das Narrativ so nicht verbreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn das Ziel ist es, also angenommen, dein Ziel ist es, dass die Menschen sich an möglichst viele Restriktionen halten, die ja durch die Covid-Pandemie passiert ist, ja? Das heißt, zu Hause bleiben und dem Staat gehorchen und Masken tragen
und sich impfen lassen
und was weiß ich was und genau, Ausgangssperren und so weiter. Ist es dann nicht, ist die Story nicht viel gefährlicher und angsteinflößender, wenn es aus einem Biowaffenlabor rausgekommen ist, als wenn es aus einem Tiermarkt kommt? Würde das nicht das Ziel eher dann dementsprechend zu sagen, oh, da kam ein gefährlicher Virus aus einem Biowaffenlabor, Leute, ich gehe jetzt von alleine lieber nicht nochmal raus oder treffe jemanden, sondern ich bleibe zu Hause, weil ich habe keinen Bock auf dieses menschlich erstellte Waffen. Virus.
Würde es, guter Einwand und der Logik halber würde ich das auch so unterschreiben, aber was die nicht gesagt haben und was sie dann hätten oder wohin man dann sehr schnell auf die Spur gekommen wäre, ist, dass dort an der sogenannten Gain-of-Function-Funktion geforscht wurde, also ganz bewusst Virenstämme gefährlicher zu machen, dann hätten die sagen müssen, wir forschen an etwas, was eigentlich von den USA verpönt ist. Deswegen haben sie es ausgelagert nach China, weil sie es unter Obama gar nicht mehr dürften in den USA, weil sie gesagt haben, es ist viel zu gefährlich, um daran zu forschen. Auch eine weitere Sache, die Professor Wiesendanger im Detail ausführt, warum das so ist. Und der große.
Aber auch das könnte man ja auch einfach auf China schieben, oder nicht?
Könnte also man sagen, machen, aber dann könnten ja die Chinesen sofort sagen, guten Tag, wir können hier beweisen, wir machen das mit den Amerikanern. Also stell dir mal vor, du würdest es an einen schieben und die könnten beweisen, dass sie unter einer Decke stecken. Es wäre für beide ein PR-Desaster. So, ganz kurz darauf noch eingehen. Dr. Fauci ist ja der große Medizinpapst, wie der Drosten hier bloß in den USA. Der musste ja erst vor dem Kongress aussagen, wurde sehr durch die Mangel genommen. Also alles Dinge, die bei uns gar nicht passieren. Bei uns ist ja nur noch unter den Teppich kehren, bitte weitergehen, es gibt nichts zu sehen. Und dieser Dr. Fauci hat ja auch zum Thema Masken tragen, hier gab es ja diese Leute mit Maskenfetisch, die vehement, die sind ja richtig in ihre Geilheit aufgegangen, oh Gott, ich muss die Maske tragen. Es gab ja von Anfang an die sogenannten Schwurbler, die gesagt haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dieser Virus, die Ansteckung wird nicht verhindert dadurch, dass man die Maske trägt. Dr. Fauci wurde gefragt vor dem Kongress in den USA, woher er weiß, auf Basis welcher wissenschaftlicher Studien er belegen kann, dass Maske tragen in irgendeiner Weise hilft. Und er hat ganz klar ausgesagt, dass er sich das hat einfallen lassen. Das war sein Gefühl, das er hatte. Er hat gedacht, das könnte helfen. Und dann hat man das auf der ganzen Welt ausgerollt. Und wir wissen, Maske tragen ist ja per se überhaupt nicht schlecht gewesen, sondern es hat immensen finanziellen Vorteil für die gegeben, die Maskendeals gemacht haben, die Masken produziert haben. Es hat aber auch einen großen Nachteil gehabt, wenn man weiß, was Mikroplastik angeht, welches durch die Atemwege eingeatmet wird und viele andere Dinge. Anderes Thema.
Steuergelder, die verloren gegangen
Steuergelder,
sind. Maskenmillionäre, die
Maskenmillionäre, Millionen von Masken, die jetzt vernichtet worden sind, also die produziert worden sind, für Höchstpreise verkauft worden sind, Maskendeals, wo Geld gemacht wurde und die jetzt irgendwo verrotten gerade, diese Masken, ja. Also wir wissen heute, dass so ziemlich jede Verschwörungstheorie, die nächste ist, der Impfstoff wird vor Ansteckung schützen. Ihr erinnert euch alle, wie sie gesagt haben, wie sie die Familien entzweit haben, gesagt haben, wenn du dich nicht impfen lässt, bist du dafür verantwortlich, dass Omi und Opi sterben können oder schwer krank werden, ja, weil erst wenn du dich impfen lässt, schützt es dich vor Ansteckung. Wer hat gesagt, das ist eine Lüge? Die Schwurbler, von Anfang an, die Schwurbler, wer hat Recht behalten? Der Impfstoff hat nie vor Ansteckung geschützt. Also, ich rede mich hier in Rage wieder. Ich denke, Leute, schreibt das gerne in die Kommentare mal rein. Na, ich will das nur kurz noch sagen. So ziemlich jede sogenannte Verschwörungstheorie hat sich jetzt als wahr herausgestellt. Und deswegen ist es logischerweise so, dass die Leute in vermehrter Zahl jetzt sehr aufhorchen, wenn es wieder heißt, die Leute, die die damalige Pandemie angekündigt haben, Christian Drosten, sind jetzt Leute, die plötzlich eine neue Pandemie ankündigen und von einer deutlich höheren Mortalitätsrate, also dass das Virus, wenn es auf den Menschen übertragbar wäre, deutlich gefährlicher ist und mehr Tote verursachen könnte.
Genau, das zum Thema jetzt Vogelgrippe. Ich habe gerade nur ein paar Mal gelacht, weil ich daran denke, dieser Satz von dir, dass jede Verschwörungstheorie, so ziemlich jede Verschwörungstheorie wahr geworden ist, das ist ja ein Satz, für den wir beide oft angegriffen worden sind, obwohl du den geäußert hast. Und die Art und Weise, wie du es meinst, auch komplett oftmals auf dem Kontext gerissen wurde. Was ich dazu sagen möchte, ist Folgendes. Ich betrachte das ja immer gerne aus einer spieltheoretischen Sicht. Wenn wir jetzt zur Vorgabe kommen. Ich lese mal hier zwei Sachen vor. Erstens, am 19. Juni 2024 schreibt das World Economic Forum, ich übersetze das, die Vogelgrippe sorgt weiterhin für Schlagzeilen in der ganzen Welt. Ein ehemaliger Direktor des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention, CDC, wurde kürzlich mit den Worten zitiert, eine Vogelgrippe-Pandemie sei keine Frage des Ob, sondern eher des Wann. Er fügte hinzu, dass eine solche Pandemie wahrscheinlich eine hohe Sterblichkeitsrate unter den Menschen haben würde. Vogelgrippeviren verbreiten sich normalerweise zwischen Vögeln, wurden aber zunehmend auch bei Säugetieren nachgewiesen, was zur Befürchtung geführt hat, dass sich der Virus anpassen könnte, um den Menschen leichter zu infizieren. Und auf Wikipedia steht dazu, ab Anfang Juni 2024 besteht Besorgnis über zwei Subtypen der Vogelgrippe. Beide haben das Potenzial, die Geflügelbestände zu vernichten und beide sind mit relativ hoher Sterblichkeitsrate auf den Menschen übergesprungen. Und jetzt haben wir sogar Anfang 2024 den ersten Menschen, der an dieser neuen H5N2-Variante in Mexiko gestorben sein soll. Von 2003 bis Mai 2024 waren der WHO aus 23 Ländern insgesamt 463 Todesfälle nach Infektionen mit Vogelgrippeviren gemeldet worden. Es handelt sich aber immer um H5N1 und Dezember 2023 die Geflügelpest, seit November mehr als 100.000 Tiere getötet. So, das sind mal jetzt hier ein paar Schlagzeilen zu dieser neuen Vogelgrippe, bei der ja die neue Pandemie angekündigt werden wird. Ich will jetzt einmal ganz kurz eine spieltheoretische Theorie von mir äußern, rein spekulativ. Wir haben die letzte Pandemie alle mit beobachtet, Philipp. Wir haben gesehen, dass sehr, sehr stark ohne wissenschaftlichen Hintergrund gehandelt wurde und Menschen die Freiheit eingeschränkt wurde, global, und sich auf Dinge bezogen wurde, die am Ende so einfach keinen Sinn ergeben haben. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, das ist die Vorbereitung gewesen für die nächste Pandemie. Das ist die Vorbereitung für irgendeine globale Agenda von wegen, hey, wir können die Leute einschränken und die müssen uns gehorchen, du machst alles, was der Staat dir sagt. Jetzt drehen wir mal das Messer um, oder wie man das, ich weiß gerade nicht, welches Sprichwort da man sagt, aber drehen wir das mal um, drehen wir den Spieß um. Angenommen, das war tatsächlich eine Art Vorbereitung, aber angenommen, die nächste Pandemie ist tatsächlich so gefährlich, wie sie behauptet wird. Und angenommen, jetzt sagen alle aber, Masken und alles, was da uns an Schwachsinn erzählt wurde, es war alles eh unsterblich. Jetzt pfeife ich drauf, was die sagen, einschließlich der Politiker von verschiedenen Ländern, die sagen, hey Jungs, ist uns egal, was ihr da in Amerika oder von der WHO erzählt, ihr habt uns letztes Mal auch verarscht. Und jetzt pfeifen alle drauf und am Ende ist sie wirklich so gefährlich und sorgt dann wirklich für ein Ausmaß an sterbenden Menschenleben und so weiter. Das wäre doch mal das Ironischste und das an einer Simulation gleichendste Ereignis, was so passieren könnte, oder?
Es wäre aus Sicht derer, die es initiieren, klug. Ja, ich würde sagen, es wäre klug, denn du hast, und jetzt nicht verwechseln, die Zahl derer, die unkritisch damit umgegangen ist, ist riesig groß. Ja? Das sind sehr viele Menschen, die jetzt sehr krank sind. Ich habe das vorher in meinem kleinen Rant noch nicht inkludiert, aber Karl Lauterbach und viele andere auch, die von der nebenwirkungsfreien Impfung sprachen. Und die ganzen Narren und Naivlinge, von denen es hier in Deutschland sehr, sehr viele gibt, die sich dann gesagt haben, erste Impfung, zweite, was gibt's noch, eine Bratwurst dazu? Ach, hervorragendes Angebot, lass mich gleich noch boostern. In den USA, in mehreren Staaten wird Pfizer jetzt verklagt, weil die Nebenwirkungen, schwerste Nebenwirkungen der Menschen, die gestorben sind, so zahlreich sind, dass man es nicht mehr verdecken kann. Von staatlicher Seite aus verklagt. Nur, dass wir uns da einig sind. Von staatlicher Seite aus verklagt. Ja. Ich kenne so viele Leute. Das letzte Mal, Kian, wo wir was gemacht haben hier zum Covid-Virus, wir hatten Tausende Kommentare, weil ich darum gebeten habe und gesagt habe, Leute, schreibt es rein, wenn ihr jemanden kennt, der gestorben ist, dem es schlecht geht, Familienmitglieder. Ich hätte das, ich konnte es mir gar nicht alles durchlesen. Ich hätte mich Stunden hinsetzen müssen. Nur von Erfahrungsberichten von Menschen, die sagen, mehrere Familienmitglieder gestorben, schwerkrank und so weiter. Ja, ich will das gar nicht wieder ausgraben. Ich will damit nur sagen, wer wirklich ernsthaft denkt, sein Heil und seine Gesundheit in die Hände des Staates zu legen, nach den Erfahrungen, die er gemacht hat, der hat alles verdient. was zu ihm gekommen ist. Ja? Denn um das hier mal ganz klar zu sagen, wir, und selbst wenn es jetzt so kommen sollte, ich möchte hier nicht mal abweichen von dem, was Kian sagte, wenn es so kommen sollte, es wäre in der Diabolik genial. Ja, also es wäre diabolisch, teuflisch, aber es wäre genial. Jetzt hast du nämlich ja immer noch eine große Zahl an Leuten, die sagt, oh mein Gott, es ist ja, die sich selbst wohlgemerkt zugeben können, es ist ja doch wohl so gewesen in den meisten Fällen, was die Schwobler gesagt haben. Ja, die für uns auf die Straße gegangen sind, die wir diffamiert haben und jetzt gucken wir blöd, weil es hat ja doch gestimmt. So, und jetzt hittet dann quasi die nächste Sache, die dann wirklich richtig krass ist. Das könnte natürlich sein, ja, das wäre krass, wenn du, spiele theoretisch, wenn du so ein Ernst Stavro Blofeld, der Bösewicht von James Bond bist und du sitzt da mit deinen anderen Bösewichten, sag ich mal, bildlich am Tisch und du überlegst dir, wie du die Welt dezimieren könntest, dann sehe großes Misstrauen, dass am besten die Leute sagen, ey, ich will damit nichts zu tun haben und dann hau volle Kanne mit einem Virus rein, der auf unterschiedliche Art und Weise, letzter Satz noch dazu, wir haben hier zwei Problemfelder. Theoretisch könnte es ein sehr gefährlicher Virus sein, könnte aber auch sein, dass es kompletter Bullshit ist, ja, aber was kein kompletter Bullshit ist, absolut kein kompletter Bullshit, beispielsweise Dezember 2023, Geflügelpest, über 100.000 Tiere getötet, in einem einzelnen Fall. Wir sind ja, was die Nahrungsmittelzufuhr und Verpflegung angeht, sehr auf Massentierhaltung angewiesen. Wenn das jetzt auf verschiedene Tiere geht und nicht mehr nur Geflügel, also Vogelgrippe, Geflügel, sondern beispielsweise auf Kühe, und wir haben ja bereits diese Fälle in den USA, Michigan beispielsweise. Hier, Michigan hat Angst vor Covid-ähnlichen Einschränkungen und ist jetzt gerade schon dabei, mehrere Massentierhaltungen, wo die Tiere abgekeult werden, dann könnte das neben den Auswirkungen des Virus auch noch zu einer Lebensmittelknappheit führen. Und das wäre quasi, das würde die Problematik von beiden Seiten bringen. Und das halte ich durchaus für, wenn ich mir das diabolisch überlege, jetzt sorgt noch für eine Lebensmittelknappheit, um im Anschluss beispielsweise dann deine Form von Lebensmitteln einzuführen. Whatever, ja, also das ist jetzt natürlich rumgesponnen, aber lass uns da gerne mal ein paar Kommentare durchlesen, was ist denn seitdem passiert.
Moment, Philipp, ich würde da gerne nochmal was zu sagen. Also erstmal interessante These, die können wir uns anschauen. Ich will nochmal vorab meine Meinung kurz zu dem Ganzen sagen. Ich persönlich, ich glaube ja nicht daran, ich glaube weder daran, dass Covid irgendwie eine große Verschwörung war, die koordiniert geplant wurde und so umgesetzt wurde, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so eine wäre. Ich bin da einfach ein bisschen negativ dem gegenüber eingestimmt, weil ich nicht mir vorstellen kann, dass so eine Koordination so auf hohem Niveau überhaupt stattfinden kann. Da finde ich, sind die Menschen einfach zu chaotisch in verschiedenen Ländern für. Ich glaube, Angst und Emotionen beherrschen die Menschheit in großem Ausmaß. Und ich glaube, die kann man schüren. Ob das jetzt so bewusst von einzelnen Gruppen geschürt wurde, um bewusst irgendwelche Dinge auszulösen, das sei mal dahingestellt. Aber am Ende des Tages, wer bin ich schon, um das irgendwie einzuschätzen? Ich bin am Ende auch nur irgendein Junge, der 25 Jahre alt ist, der sich das von außen anschaut, wie viele andere auch. Deswegen, so, das ist meine Meinung zu dem Ganzen. Aber, und das ist das, was ich eben interessant an der Situation finde, ist das, was wirklich real als Konsequenzen daraus dann passiert. Sowas wie die Einschränkungen, die wir hatten, die zum Teil absurd und abstrus waren, in dem Ausmaß von, hey, du darfst dir abends nicht mit deinem eigenen Auto alleine einen Döner kaufen gehen, weil die Polizei dich anhält und fragt, warum du draußen bist und sonst eine Anzeige dir schreibt, obwohl du alleine in deinem Auto sitzt. Oder ein anderes Beispiel, eben das, was du jetzt gerade genannt hast, wenn das eine Auswirkung, also eine Konsequenz aus so einer Vogelgrippe sein würde, dass jetzt plötzlich eine gewisse Art an Lebensmitteln nicht mehr verfügbar ist und das ist zufälligerweise Fleisch. Und das passt dann auch zufälligerweise mit den Thesen oder mit dem Narrativ, was die eine oder andere Gruppe dann für die nächsten 10 Jahre geplant hat oder für die nächsten 20 Jahre geplant hat, dann sind das einfach interessante Schlüsse, die man sich doch so anschauen kann und beobachten und betrachten kann und sich dann selber seine Meinung draus ziehen kann. Und jetzt noch ein letzter Satz, den ich unbedingt hier noch einfügen möchte. Ich bin der Meinung, das Wichtigste, und das haben wir ja auch aus der letzten Pandemie gelernt, ist, jede Situation kritisch zu betrachten und versuchen, differenziert einzuordnen. Und dasselbe sollte man aber jetzt auch hier und in der Zukunft machen, was nicht bedeutet, dass man einfach vehement sagen sollte, oh, eine Pandemie war Schwachsinn und an den Haaren herbeigezogen. Ich bin jetzt einfach vehement Gegner von allem, was der Staat irgendwie sagt oder macht oder Pandemie und was die ganzen Experten erzählen. Man sollte es aber auch nicht vehement zunehmen. Also man sollte nicht vehement alles abkaufen, was in irgendeiner Weise im Internet oder auf YouTube oder im Fernsehen oder bei der Tagesschau erzählt wird, sondern man sollte einfach differenziert und kritisch auf jede Situation schauen, sich mehrere Quellen anschauen und sich eine Meinung dazu bilden. So, das ist meine Meinung. Also ich bin da, das ist auch dieser Satz, fast jede Verschwörungstheorie oder die meisten Verschwörungstheorien sind zu weit geworden. Da gibt's ja Leute, ich weiß, das sind einige Reporter, die bewusst versuchen, dann Philipp die Worte im Mund zu verdrehen, damit die ihn darstellen lassen, als wäre er jemand, der behauptet, dass flache Erde-Theorie die Wahrheit ist oder sonst was. Die verstehen da nicht, worum es bei dieser Aussage geht. Und da gibt's einen schönen Satz von Satoshi Nakamoto: Wenn du es nicht verstehst, dann habe ich keine Zeit, es dir zu erklären. Punkt. So.
Lass mich da mal noch, bevor wir uns jetzt gleich mal auf die Kommentare, du hast da einen sehr interessanten Punkt gerade angesprochen, keine Fleischagenda. Wir blenden mal jetzt ein paar Sachen ein. Ganz einfach zu finden, ne? Ministers should urge public to eat less meat. Also die Politiker sollten die Bevölkerung überzeugen bzw. drängen, weniger Fleisch zu essen. Climate change. Do I need to stop eating meat? Also der Klimawandel. Sollte ich aufhören, Fleisch zu essen? Oder I gave up meat for 6 weeks and it made me feel great. Also ich habe Fleisch vor 6 Wochen aufgegeben, fühle mich seitdem hervorragend. Nur noch 10 Gramm Fleisch pro Tag. Neue Richtlinie für Deutsche. WEF-Prognose für 2030. Fleisch wird ein besonderer Genuss sein. Du wirst viel weniger Fleisch essen. Ja, also wenn wir uns das einfach mal resonieren lassen, gäbe es durchaus sehr mächtige Gruppierungen auf der Welt, die definitiv wollen, dass wir wegkommen vom Fleischkonsum. Mal völlig irrelevant, ob man gerne Fleisch isst, ob man das für gut hält oder nicht. Aber jetzt gehen wir mal auf die aktuellen Themen ein und arbeiten uns mal durch in die Stimmung, die jetzt gerade geschaffen wird. Wie sieht es da aktuell damit aus? Der Epidemiologe Timo Ulrich sagt, diese Dinge, die wir aus der Corona-Pandemie gelernt haben, sind sicherlich wertvoll. Die Frage ist nur, wenn ein Vogelgrippevirus sich von Mensch zu Mensch ausbreitet und eine Pandemie auslöst, dann haben wir es nochmal mit einer ganz anderen Dimension zu tun. Dann ist die Letalität, also die Tödlichkeit, auch viel höher und wir müssen uns dann noch viel strikter an solche Regeln halten, die wir lernen mussten in der Anfangszeit der Corona-Pandemie. Ja, wir wurden geschult, uns daran zu halten. Gegen eine Vogelgrippe-Pandemie war die Corona-Pandemie ein Spaziergang. Das würde ich sagen, geht dann schon in die Angstmacher-Richtung. Ja, das hat mir auch damals gemacht. Überdramatisiert, dass es kracht, den Leuten Angst einzureden. Ulrichs war schon während Corona ein häufiger Interviewgast und forderte beispielsweise noch im August 2022 als Vorbereitung auf die Herbstwelle eine frühzeitige und flächendeckende Maskenpflicht in Innenräumen sowie so schnell wie möglich eine vierte Impfung und dann mit einem Omikron-Impfstoff nachzulegen. Das wäre dann die fünfte gewesen. Wie dem, der es umgesetzt hat. Zudem wurde die Impfung vor allem für die jüngeren Gruppen das Risiko einer Long-Covid-Erkrankung reduzieren.
Ja, interessant. Timo Ulrich, soll sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ich würde gerne einfach mal den nächsten Virologen vorlesen. Professor Klaus Stör, der sagt Folgendes: Die Anzahl der Übertragungen von den Wildvögeln auf anderes Hausgeflügel und auf den Menschen nimmt zu und dadurch steigt das Risiko, dass sich das Virus vielleicht auch zu einem menschenangepassten Virus mutiert. Und dann hätten wir eine Pandemie, die sich mit der Corona-Pandemie nicht vergleichen lässt. Das könnte viel, viel heftiger sein. Die Gesundheitsbehörden müssen jetzt Druck machen, dass die klinischen Versuche für Impfstoffentwicklung beginnen, dass so ein Virus dann in der Schublade liegt. Ein Impfstoff in der Schublade liegt, falls das Virus es tatsächlich schafft, sich leicht von Mensch zu Mensch weiter zu verbreiten. Also hier vielleicht ein interessanter Versprecher, Virus in der Schublade oder Impfstoff in der Schublade, was man da wirklich in der Schublade liegen haben
Keine
möchte.
Keine Ahnung, was der damit gemeint hat, weil diese Impfstoffe wurden ja erst geschaffen damals dann, als der Virus da war. Wie könnte man auf die Idee kommen, dass die in der Schublade lagen?
Kleiner Hintergrund hier an dieser Stelle zu Professor Klaus Stör, der war 15 Jahre lang für die WHO tätig, unter anderem für die globale Pandemievorbereitung von 2007 bis Ende 2017 arbeitete er in der Impfstoffentwicklung und weiteren Funktionen bei Novartis. Im Laufe der Covid-19-Pandemie in Deutschland wurde er durch seine Medienpräsenz einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Ja, dazu möchte ich auch mal etwas sagen, weil früher hat man ja, ihr kennt ja das Narrativ, alle Wissenschaftler sind sich einig bei der Pandemie, beim menschgemachten Klimawandel, alle Wissenschaftler sind sich einig. Ja, das kann man so sagen. Alle Wissenschaftler, die ins Fernsehen reingeholt wurden und die, die einmal auch nur eine abweichende Meinung gebracht haben, die waren da nicht mehr im Fernsehen, die wurden diffamiert. Ein Suharit Bhakti beispielsweise, aber auch ein Professor Dr. Wiesendanger und viele weitere, die absolut anderer Meinung waren. Das hatte den Eindruck für viele Leute, die eben sehr staatshörig sind und ja, einfach alles glauben, was in der Tagesschau erzählt wird. Das hatte den Eindruck erweckt, ja, ist ja wirklich so. Alle Wissenschaftler, die beim Lanz auf der Couch sitzen, die da interviewt werden, die sind sich alle einig. Ja, man hat halt keine anderen gehört. Und deswegen finde ich das sehr interessant, dass man hier die Leute nutzt, die man in der Vergangenheit schon genutzt haben, die uns jetzt von der nächsten Pandemie warnen. Kommen wir zurück zu Christian Drosten, zur Situation in den USA. Zitat: Wir wissen noch nicht, wie häufig sich Menschen infizieren, die mit diesen infizierten Kühen zu tun haben. Man würde sich wünschen, dass in den USA jetzt entschlossen vorgegangen wird. Mit Quarantäne. Dass man also versucht, die infizierten Bestände zu isolieren. Schaut, wo Menschen Kontakt hatten, ob sie Antikörper im Blut haben, über bestimmte Hygienemaßnahmen nachdenkt und auch darüber, Kühe zu impfen. Die Erfahrung lehrt eben, wir bemerken zu spät, wenn sich ein Virus bereits verbreitet. Wie dafür jetzt die Wahrscheinlichkeiten bei H5N1, das ist der Vogelgrippevirus, wie dafür jetzt die Wahrscheinlichkeiten bei H5N1 liegen, kann man nicht sagen. Ich kann nur sagen, es kann glimpflich ablaufen. Das Virus braucht mehrere Schritte zur Anpassung und vielleicht ist es vorher schon unter Kontrolle. Aber es kann auch schon den Anlauf zu einer nächsten Pandemie sein, den wir hier live mitverfolgen.
Schauen wir uns die nächste Meinung an. Helen Clark war frühere neuseeländische Premierministerin sowie Leiterin des unabhängigen Gremiums für die Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien der WHO von 2020 bis 2021. Sie sagt Folgendes: Sollte sich H5N1 von Mensch zu Mensch übertragen, wäre die Welt sehr wahrscheinlich erneut überfordert. Eine Vogelgrippe-Pandemie könnte potenziell noch katastrophaler sein als Corona. Und hier nochmal interessant, in einem Report vom Juni 2024, den sie mitverfasste, heißt es, die jüngste Übertragung des Vogelgrippevirus H5N1 auf weitere Säugetiere, einschließlich neuer menschlicher Fälle, die von Rindern in den Vereinigten Staaten übertragen wurden. Interessant hier übrigens an der Stelle, Cut, Rinder. Also schade, falls die ganzen Rinder dann draufgehen am Ende, deutet auf eine neue Grippe-Pandemie hin, auf deren Bewältigung die Welt nicht annähernd vorbereitet ist.
Das ist für mich exakt. Erstens mal, Personen der WHO, Weltgesundheitsorganisation, die damals schon an die Schaltstellen waren, kommen jetzt wieder und erklären uns, was sie damals schon gesagt haben, jetzt bloß nur, es ist jetzt H5N1, nicht mehr Covid, und nutzen den gleichen Jargon, die gleiche Art und Weise, wie sie das sagen. Die Welt ist unvorbereitet, wir müssen jetzt in aller Form handeln. Quarantäne, Impfungen und so weiter. Ja, entschlossenes Handeln. Nicht nachdenken, nicht so lange links und rechts schauen, nicht sich unterschiedliche Studien anschauen. Direktes Handeln und am besten die gesamte Macht an die WHO übertragen. Lesen wir uns dazu mal noch eine weitere Stimme durch, und zwar testen, testen, testen. Jennifer Nuzzo, Brown-Universität, Rhode Island, USA. Zitat: Das Testen von Milchkühen ist freiwillig. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt, nur Kühe mit Symptomen zu testen. Das reicht aber nicht aus, um das Virus zu entdecken. Man findet es nur, wenn man testet. Als sie in North Carolina Kühe ohne Symptome getestet haben, haben sie das Virus tatsächlich gefunden.
Werfen wir jetzt mal einen Blick nach Deutschland. Da sagt das NDR Folgendes: Hochansteckende Vogelgrippe, 1,5 Millionen Tiere in Überwachungszone. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden eine Schutz- und eine Überwachungszone um den betroffenen Betrieb in der Grafschaft Bentheim eingerichtet. Dort gelten seit heute strenge Regeln. Rund 1,5 Millionen Tiere in beiden Zonen dürfen nicht mehr aus den Betrieben geholt und transportiert werden. Und das wirft ja jetzt hier, Philipp, eine ganz andere Sorge auf, die du ja vorhin schon angesprochen hast, und zwar das Zerstören von Lebensmitteln und eben das Keulen, also das Töten von Tieren aufgrund einer Krankheit. Hier zum Thema Keulung nochmal ein Zitat hier aus der Quelle NDR. Der Ausbruch der Vogelgrippe in dem Betrieb bei Bad Bentheim war am Dienstag bekannt geworden. Es handelt sich laut Landkreis um die hoch ansteckende Form des Subtyps H7. Der gesamte Bestand des betroffenen Betriebs von rund 91.000 Tieren wurde nach Angaben Kramers bereits am Montag getötet. Also einen Tag bevor der Ausbruch der Vogelgrippe offiziell bekannt wurde.
Ja, und jetzt überlege dir mal, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was das für diese Betriebe bedeutet, inwiefern die entschädigt werden and so on. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Also ob die da versichert sind.
Wirtschaftliche Schaden, ja, oder ob die staatlich, ich weiß es nicht, kenne ich mich nicht aus. Vielleicht haben wir aber auch, wir haben ja eine riesige Zuschauerschaft hier, da werden sicher auch ein paar Betriebe dabei sein oder ein paar Landwirte. Schreibt das gerne mal rein in die Kommentare. Dann nehmen wir das vielleicht mal in einem zukünftigen Podcast mit auf. Was passiert eigentlich? Kennt ihr vielleicht einen? Seid ihr selber betroffen? Seid ihr ein Betrieb, wo es irgendwie einen Vogelgrippe-Ausbruch gab und mussten dann alle Tiere getötet werden? Was passiert dann da? Kann man sich das so vorstellen, dass dann da so komplett in so Schutzanzügen Menschen reinlaufen, die dann, ich weiß nicht, die erschießen oder ich habe keine Ahnung, wie das gemacht wird. Aber eins ist doch klar, dieses Fleisch ist wahrscheinlich für den menschlichen Konsum vorgesehen. Zweifelsfall dann auch noch vielleicht für Tierfutter die Reste oder so.
Nicht nur wahrscheinlich, wir können ja mal auf ein Beispiel in Australien schauen. Da gibt es nämlich folgende Schlagzeile. Australien, McDonald's muss Frühstücksangebot wegen Vogelgrippe einschränken. 10% der eierlegenden Hennen in Australien sind betroffen. Ein lokaler Vogelgrippeausbruch auf dem Kontinent führt zu einer Eierknappheit. Die Fastfood-Kette kann Eiergerichte daher pro Tag nur 1,5 Stunden kürzer anbieten. Und ich zitiere mal hier, mehrere Hühnerfarmen im Südosten des Landes sind von hoch ansteckender Vogelgrippe, die sich von Wildvögeln auf domestizierte Tiere ausbreitet, betroffen. Diese seien jedoch unabhängig von der Variante des Vogelgrippevirus H5N1, das sich derzeit vor allem in den USA ausbreitet und dort bereits zu Erkrankungen bei Säugetieren geführt hat, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Und wenn wir jetzt weiterschauen, im Guardian wird darauf hingewiesen, dass Freilandhaltung das Risiko, dass sich die Vogelgrippe ausbreitet, erhöhen kann. Hier auch nochmal eingeblendet, finde ich auch interessant an dieser Stelle. Also es betrifft tatsächlich jetzt auch schon die ersten Restaurantketten. Das ist vom 3. Juli übrigens.
Ja.
Also sehr aktuell.
Ich habe auch schon Bilder auf Twitter gesehen von Australiern, die im Supermarkt standen, gezeigt haben, dass die kompletten Bereiche, wo die ganzen Eier zu kaufen waren, ja, wo die Eier gestapelt waren, alles leer, komplett leer. Ja. Und jetzt kann man sagen, ja gut, das ist halt punktuell so, gut, Pech gehabt. Aber ich meine, Nahrungsmittel sind essentiell für unser Überleben. Ja. Und deswegen ist es, wenn man das noch mit im Kopf hat, diese weitere Sache, dass man das auch rechtfertigen kann. Ja, ich kann es nicht bewerten, wie gefährlich das ist für ein Tier. Das kann ich alles nicht. Ich bin kein Mediziner. Aber ich weiß, was passiert, wenn ganze Betriebe sofort alles geschlachtet werden muss und das würde großflächig passieren, dann könnten wir definitiv in Probleme reingeraten.
Ich finde es, Philipp, und an dieser Stelle nochmal interessant. Ich muss das hier erwähnen, weil es mir gerade in den Kopf schießt. Wir überlegen und denken mal an die ganzen Milliardäre, beispielsweise Mark Zuckerberg, der sich ja zuletzt auf Hawaii ein riesiges Grundstück gekauft hat und dort vorhat, autark seine eigene Farm zu betreiben, sein eigenes Essen herzustellen, quasi seine eigenen Tiere. Finde ich interessant an dieser Stelle, dass das alles hier vorher passiert ist. Ich will ihn jetzt auch gar nicht irgendwie in eine Verschwörungstheorie mit reinziehen oder irgendwas hier aufstellen. Ich finde das grundsätzlich cool. Also ich finde selber, wenn ich das Geld hätte, wenn ich die Kohle hätte, dann würde ich mir auch für 300 Millionen die größte Farm irgendwo auf einer Insel holen, die am weitesten entfernt ist, um mich einfach abzusichern, weil ich kein Vertrauen in den Rest der Welt hätte. Ob da jetzt irgendwie eine große Verschwörung hinter ist oder nicht und ob der Typ was davon weiß und die ganzen Milliardäre, das sei einfach mal dahingestellt. Da bin ich, wie gesagt, wer bin ich, um das zu beurteilen? Aber interessant hier nochmal an dieser Stelle, wenn man sich nochmal dran erinnert.
Ja, durchaus. Und es tauschen eben immer wieder ähnliche Namen auf. Beispielsweise, das werden ja viele Leute jetzt auch schon mitbekommen haben, damals sehr präsent in der Covid-Pandemie, die Bill and Melinda Gates Foundation. Ja, das war ja auch eine Verschwörungstheorie, dass der weltweite Impfpapst Bill Gates da sehr involviert ist. Schauen wir uns das jetzt gerade mal ganz aktuell an hier. Bill and Melinda Gates Foundation auf Nature.com, eines der angesehensten Magazine, wurde im März 2023 eine Studie mit dem Titel Zitat, wir müssen die Vogelgrippe im Auge behalten, veröffentlicht. Darin heißt es, Vogelgrippeviren des Typs H5N1 der Linie A Gans Guangdong 196 zirkulieren seit vielen Jahren in Wildvögeln, haben der Geflügelindustrie erhebliche wirtschaftliche Verluste zugefügt und seit 1997 zoonotische Infektionen verursacht. Die jüngste Ausbreitung des aviären H5N1-Virus auf dem amerikanischen Kontinent und sein Nachweis bei Säugetieren haben jedoch Bedenken hinsichtlich seines pandemischen Potenzials aufkommen lassen. Also was hier gesagt wird, ist, es gibt Bedenken, ob das ein Potenzial, ein pandemisches Potenzial sein könnten oder vielleicht nur ein lokales Auftreten. Wir müssen auch über sichere Haltungspraktiken nachdenken. Ausbrüche von Influenza-Viren in Farmen mit einer großen Anzahl empfänglicher Tiere können zur Entstehung neuartiger und potenziell gefährlicher Virusstämme führen, die Pandemiepotenzial haben können. In letzter Zeit wurde viel über die Überarbeitung der Vorschriften für Experimente mit Viren in Laboratorien diskutiert und diese Diskussion ist sehr begrüßenswert. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass Mutter Natur der größte Bioterrorist ist. Und dass unsichere landwirtschaftliche Praktiken sich bei der Entstehung potenziell gefährlicher Viren unterstützen. Autor der Studie ist Florian Krammer, österreichischer Professor für Impfstoffkunde. Florian Krammer ist im Laufe der Corona-Krise zu einem der weltweit führenden Experten zur Bekämpfung von SARS-CoV-2 avanciert. Unter der Studie heißt es, das Krammer-Labor erhält Unterstützung für Arbeiten in den Bereichen Immunologie, Virologie, Therapeutika und Impfstoffe von jetzt folgt eine Aufstellung verschiedener Finanziers. Zusätzliche Unterstützung kommt von FluLab und der Bill and Melinda Gates Foundation.
Da soll sich jeder mal selber einfach denken, was das möglicherweise bedeuten könnte. Auch wieder nochmal Disclaimer, wer sind wir, um das hier zu beurteilen? Das kann jeder für sich selber beurteilen. Was ich noch interessant hier finde an dieser Stelle, es gab nämlich einen Faktencheck aus USA Today. Da ging es darum, dass belegt werden sollte, dass Bill Gates keine Verbindung zu der Knappheit von Eiern und Hühnern in den USA hatte. Grund dafür waren verschiedene Social Media Posts, dass Gates da irgendwie etwas mit der Eierknappheit zu tun hat. Der ganze Faktencheck baut jedoch auf dem Argument auf, was man zumindest anzweifeln kann, wenn man sich die Forschung der University of Wisconsin anschaut. Denn hier die interessante Info aus dem Faktencheck übersetzt: Gates hat in pflanzliche Eier, Geflügel und Fleisch investiert. NPR berichtete 2013, dass er in Eat Just, früher Hampton Creek Foods, investiert hat. Ein Startup mit einem Ei-Ersatzprodukt, das aus Mungobohnenprotein und anderen Zutaten hergestellt wird. Aus einem Artikel in The Telegraph aus dem Jahr 2018 investiert er auch in Beyond Meat. Das kennen wir wahrscheinlich. Ein Startup für pflanzliches Fleisch, das alternative Hühnerprodukte anbietet. Was auch interessant ist an dieser Stelle ist, hier mal eingeblendet, ein Text aus Februar 2023, Quelle euronews.com, Bill Gates sagt, die nächste große Bedrohung für die Menschheit ist Bioterrorismus, Interpol agrees, Interpol stimmt zu. Und 2016 hat Bill Gates insbesondere armen Leuten vorgeschlagen oder empfohlen, sich Hühner zuzulegen. Hier mal auch eingeblendet der Artikel Why I Would Raise Chickens. Und was auch Bill Gates macht, er unterstützt die Rinderzucht in Afrika. 40 Millionen US-Dollar, Bill Gates Stiftung fördert Rinderzucht in Afrika, Hybridkühe in Afrika. Sie sollen robust sein und Milch geben. Forscher aus England züchten Kreuzungskühe für die afrikanische Steppe. Bill Gates fordert dieses Vorhaben mit mehreren Millionen US-Dollar.
Ja, ich finde, Bill Gates ist definitiv sehr, sehr an der Gesundheit und dem Wohlergehen der Menschheit interessiert. Ich denke, das ist ja auch bei den Impfstoffherstellern so. Da geht es darum, dass wir möglichst gesund bleiben. Ganz klar. Kian, grundsätzlich, um hier zum Abschluss zu kommen, denn das haben wir ja schon gesagt, wir sind hier keine Mediziner. Aber wir sind woke, wenn du so willst, ja, in der wahren Form wach. Ja, wir sind sehr wach, was hier um uns herum passiert. Und ich denke, wer gelernt hat aus der Vergangenheit, wer gesehen hat, gerade auch was die RKI-Files angeht, ja, die RKI-Files, gerade massiv geschwärzt auch, weil sie vieles nicht preisgeben wollen. Wer nichts zu verbergen hat, müsste nicht schwärzen, aber okay. Der hat gesehen, wie skandalös das alles ist, was hier, wie viel mit Angst gearbeitet wurde, wie wenig eigentlich gewusst wurde und wie trotzdem, wie global gesteuert das Ganze war. Der sollte wach sein, kritisch sein und genau hinschauen, was hier passiert. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir das hier gemacht haben. Ja? Ich bin hier wach und ich schaue ganz genau, wenn der Nächste kommt und mir von der nächsten Pandemie erzählen will, die jetzt weltweit wieder kommt. Und ihr sollt euch alle impfen lassen, weil wir sehr an eure Gesundheit interessiert sind.
Aber auch das, ja. Ich finde, da haben wir einiges zu gesagt. Aktuell, um das hier mal um ein Fazit zu ziehen, hier, die Quelle dafür ist CBC Canada. Die sagen, no evidence yet of human-to-human transmission. Also, a virus that can spread easily through air between humans would pose a greater pandemic threat than H5N1 currently does. Also anscheinend soll die Übertragung zwischen den Menschen noch nicht wirklich nachweisbar sein. Wer weiß, ob das jetzt mit der nächsten Variante dann möglich ist, ob sich das dann verändert. Da gab es ja verschiedene Warnungen dazu. Worauf ich hier ganz wichtig hinaus möchte, ist, seid kritisch. Bleibt und versucht in jeder Situation konditionsbasiert zu handeln und differenziert zu denken. Es ist immer wichtig, sich selber eine Meinung zu bilden anhand von vielen verschiedenen Quellen. Ihr solltet nicht unseren Podcast als eine einzige wahre Quelle verwenden, auch wenn wir versuchen, viele verschiedene Quellen einzubinden. Ihr solltet auch nicht unsere individuellen Meinungen als die wahre Meinung ansehen. Das sind auch unsere individuellen Meinungen, sondern ihr solltet euch ein möglichst breites Bild über jede Situation machen, damit ihr ein Spektrum an Informationen habt, aus denen ihr eine fundierte Meinung bilden könnt. So, darum geht es. Und ihr solltet nicht vehement alles annehmen, was euch wer auch immer, sei es die Tagesschau, Hoss und Hopf oder ein TikToker auf TikTok sagt. Ihr solltet es aber auch nicht vehement einfach ablehnen, was irgendwo präsentiert wird und sagen, ich weiß es jetzt besser, weil ich wusste es einmal besser und sonst was, sondern einfach immer schön kritisch bleiben. Das ist das Wichtigste, das ist das Entscheidende. Wie sich jetzt die Situation entwickeln wird, ich weiß es nicht. Keiner von uns weiß es. Wer jetzt hier potenziell gewisse Interessen hätte an einer Pandemie, das sind auch alles Fragen, die man offen haben könnte. Angenommen, das Resultat wäre, dass jetzt da ganz viele Kühe sterben und Hühner sterben und man muss jetzt plötzlich ganz schnell eine Alternative für Fleisch finden, die alle so annehmen und akzeptieren und dann auch essen. Wer weiß? Das sind alles Fragen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Soweit sind wir jetzt noch nicht. Man kann es ja in seinem Kopf schon mal behalten, falls es dann plötzlich passiert und sich dann zurückerinnern. Meine Frage wäre nur, um mal diesen Podcast hier abzuschließen, Philipp, an die Hörer, wie würdet ihr euch verhalten, wenn jetzt erneut Einschränkungen und Impfungen angekündigt werden würden? Was würdet ihr tun? Was würdet ihr vielleicht anders tun? Und wie würdet ihr euch insgesamt verhalten? Das ist vielleicht mal interessant. Kommentiert es gerne bei YouTube in die Kommentare. Philipp, hast du noch was abschließend zu sagen?
Gutes Abschlussstatement, Kian. Und gute Frage. Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen, Leute. Ich sage ja auch selber, jeder macht, was er für richtig hält. Auch ich als Unternehmer mit vielen Mitarbeitern in meiner Firma. Ich habe nie einem von diesen gesagt, ihr müsst euch so oder so verhalten. Es würde mir nie im Leben einfallen, einem Mitarbeiter vorzuschreiben, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nie im Leben würde ich daran denken. Auch wenn ich eine sehr starke Meinung in eine Richtung habe, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder trifft Entscheidungen und hat die Konsequenzen zu tragen. Und so wollen wir das hier auch in diesem Podcast führen. Jeder trifft seine Entscheidung, aber schreibt das gerne mal rein. Was würdet ihr tun beim nächsten Mal? Das ist eine sehr gute Abschlussfrage gewesen von dir, Kian. Ich danke euch auf jeden Fall. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Mach's gut, schönes Wochenende und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao.